Ja, Jesus, dein Name ist mächtig, dein Name ist kraftvoll. Wir wollen dich immer mehr kennenlernen und dich schätzen zu wissen, dass du wirklich kostbar bist und alles überragst und dass es lohnt, ein Leben für dich zu leben. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ja, es ist heiß und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Durst habt. Ich habe meine Flasche jetzt extra noch nach vorne geholt und vielleicht habt ihr auch der eine oder andere schon geistlichen Durst. Ich möchte dich kurz bitten, stell dir folgende Situation mal vor. Du stehst heute nach dem Gottesdienst vor der Gemeinde. Du bist kurz vor die Tür gegangen, willst ein bisschen frische Luft schnappen. Gut, frische Luft ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es fühlt sich ja gerade eher so an, als hätte irgendjemand den Backofen angemacht und auf Umluft gestellt und hätte vergessen, ihn wieder auszustellen. Oh, wobei ich bei manchen gar nicht so sicher bin. Ihr kommt ja manche aus Ländern, wo ihr vielleicht denkt, dass was ist mit den Deutschen los? Hitzewelle, das ist bei uns Frühling. Ich und viele andere sind nur noch am Triefen. Auf jeden Fall, Moment, Technik. Ich muss kurz mal hier öffnen, mein Skript. Jetzt hat das. So. Na, jetzt habe ich es 10-mal geöffnet. Naja, so ist das. Ja, ich habe es jetzt 10-mal geöffnet. Es tut mir leid, ihr müsst noch kurz warten. Ja. So, jetzt habe ich es aber. Genau. Ja, jedenfalls stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr steht vor der Gemeinde nach dem Gottesdienst. Vielleicht wartet ihr noch vor der Gemeindestunde. Wir haben ja heute noch Gemeindestunde. Du hast vielleicht noch deinen Kaffee in der Hand. Obwohl ja manche dann lieber wohl einen Eimer Eiswürfel hätten. Drinnen plaudern noch manche, die Kinder laufen noch rum und dann passiert was völlig Verrücktes. Plötzlich fährt ein schwarzer Tesla angesaust, hält hier direkt dann vor der Gemeinde, eine Tür fliegt auf, einer springt raus, rennt auf dich zu, also so als hätte vielleicht, wäre irgendwie von einer Biene gestochen. Jedenfalls denkst du, komisch, das Gesicht, das kommt mir bekannt vor. Aber das kann ja nicht sein. Dann kneifst du nochmal so deine Augen zu. Moment mal, ist das nicht tatsächlich Elon Musk? Ohne Sonnenbrille, ohne Bodyguard, ohne Presseleute, der reichste Mann der Welt, hunderte Milliarden Raketen, Autos, Satelliten. Ein Mann, der sich eigentlich alles kaufen kann, was immer er will, was und wann immer er eigentlich will. Und dieser Mann, der kommt nun auf dich zugestürmt, fällt vor dir auf die Knie und sagt, sag mir, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was würdest du denken? Wahrscheinlich denkst du erstmal, der nimmt mich auf den Arm. Die deutschen Fernsehschauer kennen das noch, versteckte Kamera. Oder vielleicht ist hier irgendwie ein Werbedreh. Der hat doch alles, der braucht doch nichts. Und warum kommt er ausgerechnet gerade jetzt zu mir? Und seine Frage, warum fragt er denn mich? Der könnte doch Google fragen oder ChatGPT. Aber ihr müsst wissen, genau so was Ähnliches passiert in Markus Kapitel 10. Nur, dass der Mann nicht Elon Musk heißt, wir kennen seinen Namen nicht, aber er war wahrscheinlich damals auch sehr bekannt. Ein reicher, junger Mann, der kommt zu Jesus gerannt. Und ihr müsst wissen, im Orient damals, da war es nicht würdevoll, für einen angesehenen Mann zu rennen. Also wenn er einfach so loslief, würdige Männer, die hetzten nicht wie Kinder über die Straße. Aber dieser Mann, der rennt Jesus entgegen und fällt dann vor Jesus auf die Knie. Vor diesem Wanderprediger aus Nazareth. Er wirft seine Würde Jesus vor die Füße und wir sehen seine Sehnsucht, die ist echt. Und dann stellt er die wichtigste Frage, die ein Mensch eigentlich stellen kann. Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Bevor ich diese Geschichte weitererzähle, will ich dir einen Satz mitgeben. Eine goldene Kette ist immer noch eine Kette. A golden chain is still a chain. Es gibt goldene Ketten und du musst sie erkennen in deinem Leben. Heute geht es besonders um die Kette des Reichtums. In der Arbeitswelt, da gibt es einen schönen Ausdruck, der heißt goldene Handschellen, golden handcuffs. Da verspricht dir ein Unternehmen ein gutes Gehalt, einen Firmenwagen, einen Bonus bis am Jahresende. Und dann bleibst du vielleicht in einem Job, der dich eigentlich innerlich auffrisst, weil du das Gold nicht loslassen kannst. Die Handschellen sind aus Gold, aber es sind immer noch Handschellen. Etwas sieht nach Freiheit aus, Geld, Sicherheit, Status, aber in Wahrheit bindet es dich. Und genauso ein Mann steht hier heute vor Jesus. Er scheint frei zu sein, aber innerlich ist er gefesselt. Reichtum kann ein großer Segen sein, aber er kann auch zu einer großen Falle werden. Wenn Reichtum zur Kette wird, so heißt die Predigt, da wird es angezeigt, wenn Reichtum zur Kette wird. Vielleicht denkst du jetzt, gut, dass ich heute nicht so aufpassen muss, weil ich bin ja Student, ich habe kein Geld, diese Predigt, die ist jetzt nicht für mich. Aber es geht nicht um die Summe, es geht ums Festhalten. Auch ein armer Mensch, der sein Motorrad über alles liebt, der ist gemeint. Reichtum meint nicht nur Millionen, es geht um das, woran du dein Herz hängst. Bei manchen ist es das Geld, bei anderen ist es Sicherheit, Familie, ein Visum, gute Noten, der Traum von einem besseren Leben. Wir ziehen immer unsere unsichtbare Reichtumsgrenze immer so gerade knapp über uns. Ab hier ist alles noch in Ordnung und da ist es nicht mehr erlaubt. Und dann ist es immer so, ja, Jesus meint eigentlich immer den anderen. Aber heute, da geht es um dich und es geht auch um mich. Ich habe drei Punkte, die ich aus unserem Bibelabschnitt nehme, die lauten: erstens, erkenne deine goldenen Ketten. Zweitens, lass Jesus an deinen wunden Punkt. Und drittens, vertraue Gottes befreiender Gnade. Ich beginne mit dem ersten Punkt, erkenne deine goldenen Ketten. Dieser Mann kommt also zu Jesus. Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das klingt erstmal ja wunderbar, ne? Er sucht Jesus, er spottet nicht über Jesus, er will Jesus keine Falle stellen, wie das andere gemacht haben zu seiner Zeit, sondern er kommt wirklich ehrfürchtig. Er fällt sogar auf seine Knie. Aber in dieser Frage steckt schon ein Problem. Was muss ich tun? Dieser Mann, der denkt immer noch an Leistung, er denkt in To-Do-Listen, er hat sein ganzes Leben lang gesammelt. Geld, Erfolg, gute Taten. Und jetzt will er eigentlich noch so das letzte Stück dazu haben, ewiges Leben. Wie so eine Trophäe, die er sich dann ins Regal stellen kann, so nach dem Motto, Jesus, gib mir doch noch die letzte Aufgabe. Ich habe doch schon viel geschafft, ich habe Vermögen aufgebaut, ich habe sehr moralisch gelebt. Jetzt gib mir noch den letzten Punkt auf der Checkliste, weil dann ist mir auch noch die Ewigkeit sicher. Und ich weiß nicht, ob dir diese Denkweise bekannt vorkommt, aber ich glaube, wir leben in einer Welt, wo es immer darum geht, etwas zu optimieren, immer etwas besser zu machen. unseren Körper fitter zu halten, die Ernährung gesünder zu gestalten. Dann kommt der nächste Karriereschritt. Wir wollen unsere Finanzen noch besser aufstellen. Wir wollen vielleicht Beziehungen noch haben, die uns noch mehr bringen. Und manchmal kann sogar der Glaube zu einem Projekt werden. Was muss ich denn noch tun, damit Gott noch zufriedener mit mir ist? Damit nun auch meine himmlische Lebensversicherung abgeschlossen ist. Aber weißt du was, wenn du denkst, du hast das ewige Leben, weil du vielleicht mal nach einer Predigt dann deine Hand gehoben hast, dass du vielleicht mal ein Gebet mitgesprochen hast, dass du vielleicht auch regelmäßig in den Gottesdienst gehst oder was auch immer du denkst, was du an Gutes für Gott getan hast, ich muss dich enttäuschen, daraus bekommst du keine letzte Sicherheit. Wodurch bekommst du denn Sicherheit? Wir schauen uns mal an, wie Jesus diese Frage nach dem ewigen Leben beantwortet. Zunächst geht Jesus nämlich nicht darauf ein. Er fragt nämlich erstmal, er stellt eine Gegenfrage. Das haben die Juden geliebt, Gegenfragen zu stellen. Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Oh oh, spannend, jetzt wird es spannend für die Theologen. Hä? Jesus sagt, hey, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Wir sagen immer, Jesus ist doch Gott. Es klingt fast so ein bisschen schroff, ein bisschen hart, wie er ihm da erstmal auf Abstand geht. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, wenn jemand mit dieser Frage kommt. Aber Jesus macht erstmal den Scheinwerfer, wirft er auf Gott, weil echte Güte hat nur eine Quelle. Und ich glaube, wenn dieser Mann begriffen hätte, wer da wirklich vor ihm steht, wenn er kapiert hätte, wer Jesus ist, wenn er den Wert von Jesus wirklich erkannt hat, nicht nur theoretisch, dann hätte er vielleicht in den nächsten Momenten anders reagiert. Die Fischer ließen ihre Netze liegen, weil sie Jesu Autorität erkannten. Aber dieser Mann erkannte noch nicht wirklich, wer dieser gute Lehrer ist, der da eigentlich vor ihm steht. Aber Jesus weiß, dieser Mann hat Sehnsucht. Er spürt eine Leere in sich, er will ewiges Leben. Und jetzt beginnt Jesus erstmal mit den Geboten Gottes. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, also nicht lügen, nicht betrügen, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann sagt der Mann, Lehrer, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Wäre spannend, wenn ich das euch stellen würde, diese Frage, ob ihr das genauso beantworten könntet. Und vielleicht denkt der eine oder andere hier vielleicht auch, Mann, dieser Mann, der klingt doch total arrogant. Was ist er denn eigentlich für ein Typ, der glaubt, er hätte alle Gebote Gottes irgendwie gehalten? Ich glaube aber, zu seiner damaligen Zeit war das gar nicht unbeabsichtigt irgendwie falsch, dass er so gedacht hat. Viele haben so gedacht, dass du dieses ewige Leben dir eben verdienst, indem du die Gebote Gottes hältst. Und ich glaube auch, dass dieser Mann ein sehr anständiger Mann war. Ich glaube, er wäre fast sogar der perfekte Schwiegersohn gewesen. Er war jung, er war reich, er war angesehen, er war kein offensichtlicher Betrüger, er war kein Gewalttäter, kein Ehebrecher, er war kein Dieb. Und ich glaube auch, jeder Nachbar hätte wahrscheinlich von ihm sogar gut gesprochen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob jeder Nachbar von euch gut reden kann. Manchmal hat man ja diese Nachbarschaftsstreits, aber ich glaube, er hatte sogar mit seinen Nachbarn ein richtig tolles Verhältnis. Aber wisst ihr was, das kann das Leben manchmal sehr gefährlich machen. Dieser Mann ist kein gottloser Rebell. Er ist jemand, der nach außen eigentlich alles richtig macht, aber innerlich hält ihn etwas gefangen, was er mehr liebt als Gott. Denn was ist mit dem Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen? Was ist mit dem Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Sein Gott, wie wir noch gleich sehen werden, hieß Konto. Er hatte es nur noch nie so genannt. Auf dem Thron seines Herzens, da saß nicht Gott, da saß seine Sicherheit, sein Besitz, sein Reichtum. Das Gesetz hätte ihn eigentlich überführen sollen. Ihr wisst ja, das Gesetz, das ist ein Spiegel. Es zeigt dir, wie schmutzig du eigentlich bist. Aber das Gesetz kann dich nicht waschen. Die Gebote hätten dich eigentlich zu der Erkenntnis führen sollen, hey, ich bin eigentlich bettelarm vor Gott. selig sind die geistlich Armen. Aber seine Ketten sind golden. Und goldene Ketten erkennt man schwerer als eiserne. Eiserne Ketten sind offensichtlich Sucht, Betrug, Hass, offene Rebellion. Aber goldene Ketten sehen oft gut aus. Vielleicht ist es dein Studium. Ich muss erfolgreich sein, sonst bin ich nichts. Vielleicht ist es deine Familie, die Gott ersetzt hat. Ich darf meine Familie nicht enttäuschen. Vielleicht ist es die Zukunft. Ich brauche Sicherheit, eine gute Arbeit. Sonst habe ich Angst. Und vielleicht ist es einfach auch dein Status. Du magst es, wenn Leute dich loben, dich anerkennen. Du willst angesehen sein. Das alles kann gut sein, aber es wird zur Kette, wenn es dein Herz gefangen nimmt. Eine goldene Kette ist etwas, das dir Sicherheit gibt, aber was dich eigentlich festhält. Frag dich ehrlich, hast du diese Dinge im Griff oder haben diese Dinge dich im Griff? Vielleicht ist deine goldene Kette nicht Geld, vielleicht ist es ein Lebenstraum, wo Gott auf keinen Fall reinsprechen darf. Ich weiß es nicht. Heute geht es besonders um Reichtum, aber es gibt viele Ketten, die von Jesus abhalten können. Was ist der erste Schritt in die Freiheit? Der erste Schritt ist nicht, hey, ich muss jetzt noch mehr machen. Der erste Schritt ist erst einmal erkenne, woran du hängst. Einsicht, so sagen wir manchmal, ist der erste Schritt zur Besserung. Eine gute Frage ist, was macht dir Angst, wenn du es verlieren solltest? Das kann deine Kette sein. Wenn du an deinen Kontostand denkst, wirst du dann unruhig. Wenn du Kritik bekommst, wie gehst du damit um? Wenn dein Lebensplan wackelt, bricht dann bei dir alles innerlich zusammen. Wenn deine Kinder, dein Erfolg, dein Ansehen nicht so laufen, fühlst du dich dann minderwertig und dein Leben scheint dann sinnlos zu sein? Der erste Schritt, um frei zu werden, ist, dass du erst einmal erkennst, wo sind meine goldenen Ketten? Was bedeutet mir eventuell mehr als Gott? Was bedeutet mir mehr als Jesus Christus, mehr als ihm zu gehorchen, mehr als ihm zu gefallen? Und wenn du dann diesen Schritt gegangen bist, dann kommt der nächste Schritt. Der zweite Punkt für heute. Lass Jesus an deinen wunden Punkt. Jesus liebt dich zu sehr, um deine Ketten unberührt zu lassen. In Vers 21, da heißt es, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Ich finde, das ist einer der schönsten und schmerzhaften Sätze in dieser Geschichte. Jesus schaut diesen Mann und er liebt ihn. Er kennt seine Kette, er kennt seine Not, aber er verachtet ihn nicht. Ich finde, das ist so stark bei Jesus. Jesus, bevor er ihn herausfordert, da liebt er ihn. Bevor er seine Kette anspricht, liebt er ihn. Bevor die harte Wahrheit kommt, kommt dieser liebevolle Blick. Jesus liebt dich, bevor er dir deinen Götzen zeigt. Er demütigt dich nicht. Er stellt dich nicht bloß. Jesus sagt nicht, hey du Heuchler, ich habe dich durchschaut. Nein, Jesus sieht ihn an und Jesus liebt ihn. So wie Jesus Zöllner liebte, wie er Matthäus liebte, Zachäus. Menschen, die andere übers Ohr gehauen haben. Die Liebe Jesu zu Sündern, die steht fest. Aber Liebe heißt bei Jesus nicht, ich lasse alles so, wie es ist. Liebe heißt bei Jesus, ich will dich nicht an das verlieren, was dich zerstört. Ich will dich nicht an das verlieren, was dich zerstört. Jesus sagt dem Mann nun Folgendes, und ich finde das spannend, eine Sache fehlt dir für das ewige Leben. Eine Sache. Was für ein Satz. Das ist erstmal kein kalter Vorwurf. Wir haben ihn gesehen. Jesus schaut ihn liebevoll an. Das ist eine liebevolle Diagnose. Stell dir nochmal diese Eingangssituation vor, Elon Musk, und du würdest sagen, hey Elon, ich kann dir sagen, warum du nicht glücklich bist, obwohl du eigentlich alles hast. eine Sache fehlt dir. Und dieses eine ist entscheidend. Jesus trifft den wunden Punkt. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und komm, folge mir nach. Jesus meint damit nicht, dass jeder Mensch zu allen Zeiten alles verkaufen muss. Aber für diesen Mann war es genau das Richtige, was er hören musste. Das war der Punkt, den er für Gott hätte loslassen müssen. Ich finde es auch spannend. Jesus sagt nicht, spende es mir. Gib es mir und meinen Jüngern. Gib es dem Tempel. Nein, ich finde es spannend. Er sagt, gib es den Armen. Jesus will das Geld gar nicht für sich haben. Wenn wir hier für Spenden aufrufen, für die Freikirche, das ist immer freiwillig. Ihr müsst nicht für uns spenden. Gott versorgt diese Gemeinde. Warum sagt er das? Warum fordert Jesus ihn heraus, es alles den Armen zu geben? Ich glaube, wenn er gesagt hätte, gib es dem Tempel, dann hätte man sagen können, schaut euch mal diesen großzügigen Spender an. Schaut euch mal an, wie er diesen Unterstützer unserer Religion. Aber Jesus will, dass dieser Mann nicht schon wieder religiöse Punkte sammelt. Und Jesus sieht, dass die Armen Gottes besonderes Anliegen sind. Wenn ihr das Alte Testament mal durchforscht habt, in Sprüche 19, Vers 17 heißt es zum Beispiel, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Jesus sagt ihm im Grunde, du willst ewiges Leben, dann lass los, was dich davon abhält, mir zu folgen. Und Jesus legt jetzt genau den Finger in die Wunde, genau da, wo es weh tut, nicht weil er grausam ist, sondern weil er liebt. Jesus ist hier wie ein guter Arzt und ein, ich weiß nicht, wie es euch geht, so wer alles schon mal ab und zu bei Ärzten ist, und manchmal gibt's diesen Arzt, der drückt dann genau da rum und dann merkt er, ha, da ist die schmerzende Stelle. Das macht er nicht, damit er dich quälen will, sondern er will dir zeigen, genau hier sitzt deine Entzündung. So handelt Jesus. Er streichelt nicht einfach unsere Seele und sagt, hey, weißt du was, du bist auf einem guten Weg. Das, was du mir gerade erzählt hast, du hast die ganzen Gebote gehalten, mach schon, mach einfach weiter. Du wirst schon deinen Weg finden. Nein, Jesus geht an die Stelle, wo unser Herz gebunden ist. Und das ist unangenehm. Denn wir hätten oft lieber einen Jesus, der unsere Pläne segnet, aber unsere Ketten nicht berührt. Wir hätten lieber einen Jesus, der uns tröstet, aber der nichts von uns fordert. Wir hätten lieber einen Jesus, der uns vergibt, aber der nichts verändern möchte. Der uns begleitet, aber der nicht wirklich in unserem Leben Herr ist, der regiert. Der uns liebt, aber bitte nicht an diesen einen Punkt dran geht. Aber soll ich euch was sagen? Der echte Jesus, der liebt dich zu sehr. Der liebt dich zu sehr, dass er deine Ketten unberührt lässt. Jesus fragt dich heute, wo ist dein Wunderpunkt? Wo darf ich nicht ran? Du weißt es vielleicht. Tief drin weißt du, wo diese Stelle ist. Die Stelle, bei der du vielleicht schon zusammengezuckt hast. Die Stelle, die du gerne immer wieder schnell wegreden magst. Lass Jesus ran. Es tut weh, ja. Aber er fasst da nur an, weil er dich da heilen will. Vielleicht sagst du, Jesus, du darfst mein Retter sein. Aber an diesem einen Punkt, ich kann dich da nicht Herr sein lassen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht sind es deine Finanzen. Dein Studium, deine Karriereplanung, vielleicht ist es deine Familie, die über allem steht. Aber Jesus schaut dich an. Er schaut dich an, und zwar nicht kalt, nicht verächtlich, nicht hart. Er schaut dich an und er liebt dich. Und vielleicht sagt er auch dir gerade, diese eine Sache, die fehlt dir. Lass mich da jetzt ran. Er will dir nicht was wegnehmen, um dir deine Freude zu rauben. Jesus nimmt Dinge vom Thron, die da nicht hingehören. Geld ist ja nicht automatisch schlecht. Erfolg ist nicht automatisch böse. Und Sicherheit ist ja nicht falsch. Wir haben alle dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Wir haben Sehnsucht nach Erfolg. Wir wollen auch, dass Reich Gottes wächst. Wir wollen das. Aber es kann sein, dass eine gute Gabe den Platz Gottes einnimmt und sie dann zur schlechten Herrschaft wird. Und dann wird aus einer Gabe ein Götze. Dann wird aus Segen eigentlich eine Kette. Und das ist passiert bei diesem Mann. Gott hat diesen Mann unglaublich gesegnet mit Reichtum. Aber Es brachte ihn zu Fall. Er hört nun Jesu Ruf und dann heißt es, als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Was ist das denn für ein tragischer Satz? Er ist laufend zu Jesus gekommen, wahrscheinlich sehr optimistisch, und dann ist er schleichend und traurig weggegangen. Er kam auf seinen Knien und er ging gebunden weg. Er kam mit der Frage nach ewigem Leben und dann ging er zurück zu seinem alten Halt. Er steht jetzt hier direkt vor Jesus. Wie selten kommt das vor, dass eigentlich ein Mensch direkt vor Jesus steht und sagt, hey, Jesus, ich brauche Klarheit für mein Leben. Und trotzdem geht er weg. Nicht, weil Jesus ihn abgelehnt hat, sondern weil er seine Kette nicht loslassen will. Du kannst Jesus begegnen und du kannst trotzdem traurig weggehen, wenn du an deiner Kette mehr hängst als an der Stimme von Jesus. Und jetzt kommt noch etwas, das mich sehr bewegt. Jesus rennt diesem Mann nicht hinterher. Er überredet ihn nicht. Er verhandelt nicht nochmal nach, wie so auf dem Bazar. Na gut, dann machen wir eben nur die Hälfte. Nee, Jesus liebt ihn. Und er ließ ihn trotzdem gehen. Liebe zwingt nicht. Der Mann durfte gehen. Und diese Freiheit ist Liebe, aber auch Tragik. Nachfolge heißt nicht, Jesus sei ein Teil meines Lebens, Jesus, sondern was heißt Nachfolge? Jesus, du darfst mein ganzes Leben haben. Das Ziel der Nachfolge ist auch nicht Armut. Das Ziel ist Jesus. Und ich fand das Eingangsbeispiel von Elsie so schön. Jesus will dir nicht nur etwas aus deiner Hand nehmen, er will deine Hand mit wahrem Leben füllen. Ein bekannter Missionar, der Jim Elliot, hat einmal gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er empfängt, was er nicht verlieren kann. Oder wie Jesus es gesagt hat, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und mir kam dabei auch noch ein bekanntes deutsches Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn du eines Tages stirbst, du wirst nichts mitnehmen. Du wirst kein Geld mitnehmen, keinen Abschluss, kein Auto, kein Status. Aber wer Jesus hat, der hat einen Schatz gefunden, der nicht verloren geht. Die entscheidende Frage ist, glaube ich, dass Jesus besser ist als das, woran ich mich klammere? Besser als Geld, besser als Anerkennung, besser als jede Beziehung, besser als der perfekte Lebensplan. Dieser reiche Mann, der sah nur, was er verlieren würde. Er sah nicht, wen er gewinnen könnte. Und ich glaube, das ist auch oft unser Problem. Wir sehen die Kosten der Nachfolge, aber wir vergessen den Schatz der Nachfolge. Lass Jesus an deinen wunden Punkt. Nicht, weil er dir etwas wegnehmen will, sondern weil er dich liebt. Und jetzt komme ich zu unserem letzten Punkt. Vertraue Gottes befreiender Gnade. Das ist der dritte Punkt. Vertraue Gottes befreiender Gnade. Nach dieser Begegnung schaut Jesus seine Jünger an und sagt, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Wie reagieren die Jünger? Die sind erschrocken. Warum? Weil Reichtum galt damals als Zeichen, dass Gott dich segnet. Du bist gesegnet, wenn du reich bist. Und wenn dann schon ein reicher und extrem moralischer, religiöser Mann nicht hineinkommt ins Reich Gottes, wer kommt hinein? Jesus verschärft das. Er sagt jetzt etwas, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und das ist ein unmögliches Bild. Ein Kamel ist groß, ist breit, ist schwer beladen und ich habe hier noch, jetzt ist sie mir runtergefallen. ich habe hier noch eine Nadel mitgebracht. Und hier am Ende befindet sich ein Nadelöhr. Und jetzt müssen wir dem Kamel sagen, streng dich an, da ein bisschen mehr da durchzugehen. Oder vielleicht muss das Kamel ein bisschen abnehmen. Nein, das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, es ist unmöglich. Die Jünger verstehen das nämlich auch und sie fragen sich, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und jetzt kommt der Vers, um den sich eigentlich alles dreht. Es ist der Mittelpunkt dieser Geschichte. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist der Wendepunkt. Bis hierhin kannst du vielleicht denken, diese Predigt, die macht mich fertig. Ich habe Ketten, ich sehe meine Ohnmacht, ich kann nicht loslassen, ich bin nicht frei genug. Und Jesus würde sagen, genau, bei dir ist es unmöglich. Bei dir ist es unmöglich. Ich hoffe, dass du ehrlich sagen kannst, ja, ohne Gott geht das nicht. Ohne Gnade bekomme ich kein ewiges Leben. Das Evangelium sagt dir, was bei dir unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Das war der Grundirrtum des reichen Mannes. Er wollte nicht, dass Jesus sein Retter ist. Er wollte, dass Jesus ihm zeigt, wie er sich selber retten kann, wie er sein Retter wird. Er war ein Macher. Er dachte, für ewiges Leben, da braucht man nur ein bestimmtes Mindset. Aber Rettung ist nicht machen, Rettung ist empfangen. Und ich finde es sehr spannend, was vor dieser Geschichte passiert ist. Vor dieser Geschichte sagt nämlich Jesus etwas über Kinder. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, kommt nicht hinein. Kinder erben. Sie erhalten und empfangen mit leeren Händen. Nicht deine Anstrengung ist es, die dich ins Reich Gottes bringt. Den Kindern, denen fehlt nichts, obwohl sie eigentlich nichts haben. Dem reichen Mann hier fehlt alles, obwohl er eigentlich alles hat. Gott ist es, der dich retten kann, der dich lösen kann, der dich befreien kann, der dein Herz verändern kann, der es machen kann, dass Kamele durch ein Nadelöhr gehen. Gott kann dich willig machen, dass du loslässt. Das ist Gnade. Gnade bedeutet, Gott gibt dir nicht, was du verdienst. Gott, du kommst vor Gott nicht mit vollen Händen. Du kommst mit leeren Händen und Jesus füllt sie dir. Gnade heißt nicht, ich bin doch gar nicht so gebunden. Dieses Nadelöhr ist vielleicht doch ein bisschen größer. Nein, Gnade heißt, du bist gebunden, aber Gott ist stärker. Gnade heißt nicht, deine Ketten sind harmlos. Gnade heißt, Jesus ist gekommen, um Gefangene frei zu machen. Wie macht Gott das? Wie macht Gott dich wirklich frei? Indem du hinschaust auf Jesus und deine Blicke auf Jesus lässt. Dieser Mann wendet sich ab von Jesus und geht. Paulus schreibt über Jesus in 2. Korinther 8, Vers 9, er war reich und wurde für euch arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und das bedeutet, in dieser Geschichte gibt es eigentlich zwei reiche Männer. Der eine ist der reiche junge Mann, der andere ist Jesus. Jesus ist der wirklich Reiche in dieser Geschichte. Er hatte himmlische Herrlichkeit, er lebte in enger Gemeinschaft mit dem Vater, ihm gehörte alles. Und was macht Jesus? Er hält seinen Reichtum nicht krampfhaft fest. Er wird arm, er wird Mensch, er dient, er litt. Und er geht ans Kreuz. Der reiche Mann, der sollte eigentlich alles hergeben und konnte es nicht. Aber Jesus gibt alles auf, den Reichtum des Himmels. Er kommt mit leeren Händen in die Krippe und ans Kreuz. Er ist der eine, der wirklich losgelassen hat, damit er dich freikauft. Das ist das Evangelium. Jesus wurde gebunden, damit wir frei werden. Jesus wurde entkleidet, damit wir mit Gnade bekleidet werden. Jesus wurde arm, damit du reich wirst. Jesus verließ seine Heimat, damit du eine Heimat bekommst. Darum liegt deine Hoffnung nicht darin, dass du stark genug bist, loszulassen. Deine Hoffnung liegt darin, dass Jesus schon stark genug war. Er war stark genug und hat losgelassen, um dich festzuhalten. Jesus fordert nicht etwas von dir, was er nicht schon getan hätte. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann folgst du dem Gekreuzigten, der für dich gestorben ist, der dir ewiges Leben schenkt. Und wenn du das glaubst, dann kannst du auch zu Jesus gehen. dann kannst du zu Jesus sagen, dann kannst du wie Petrus zu Jesus sagen, wir haben doch alles aufgegeben, Jesus, um dir nachzufolgen. Was passiert denn mit uns? Für diese Frage kriegt Petrus keine Zurechtweisung von Jesus. Er sagt nicht, hey, ihr lieben Jünger, seid froh, dass ihr überhaupt bei mir seid, stellt euch doch nicht so an. Nein, er sagt, Jesus sieht das. Er sieht deine Kosten. Er sieht, was es dich kostet, Jesus zu folgen. Er sieht, was es ist. Er sieht, ob es Besitz ist, ob es vielleicht deine Bequemlichkeit ist, deine Sicherheit ist. Aber Jesus, er verheißt dir das Hundertfache zurück. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder, eine neue Familie und dazu das ewige Leben. Du gibst eine Kette ab und du bekommst eine Familie. Das ist nicht Wohlstandsevangelium, das ist nicht lass los und du wirst reich. Du bekommst ein neues Zuhause, überall dort, wo Jesus geliebt wird. Aber Jesus verspricht dir kein bequemes Leben. Er verspricht dir ein reiches Leben in Gott. Nicht, dass du wie Elon Musk irgendwie super reich wirst, dass du Millionär wirst, dass alles einfach wird, dass es keine Verfolgung gibt. Jesus ist ehrlich. Es gibt Leid. Es wird Leid geben, wenn du ihm folgst. Aber er sagt, niemand, der das alles aufgibt, für mich, der geht am Ende leer aus. Es ist vielleicht nicht so, wie du es dir wünscht und erwartet hast, vielleicht nicht sofort, vielleicht ist es auch sicher, ich denke, bei den wenigsten wird es Geld sein, dass wir dann reich werden, aber es ist Gemeinschaft, es ist Familie, es ist geistliches Leben, es gibt dir Sinn in diesem Leben und es gibt dir Sinn für die Ewigkeit, es gibt dir ewiges Leben. Das ist Nachfolge. Nachfolge kostet dich nichts und doch kostet sie dich alles. Sie ist geschenkt, aber sie nimmt dein ganzes Leben. Und dann sagt Jesus, der letzte Vers, viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Das Reich Gottes, das stellt unsere Maßstäbe völlig auf den Kopf. Wer sind denn die Ersten bei uns? Wen hypen wir? Wen feiern wir? Bei der Fußball-WM, da haben wir unsere Stars, ein alter Star, der Messi ist wieder aufgetaucht. Es sind die, die was erreicht haben im Leben, die erfolgreich sind. Es sind die Mächtigen, die Klugen, die Schönen. Aber bei Jesus werden die Letzten die Ersten sein. Die, die loslassen, die, die empfangen, die arm vor Gott werden, die nicht mit vollen Händen kommen, sondern ich habe nichts, Jesus. Ins Reich Gottes kommst du nicht mit Händen, die noch irgendwie festhalten, die sich noch klammern. Du kommst mit leeren Händen. Eine geschlossene Hand, so wie Elsie das schön sagte, die kann nichts empfangen. Öffne deine Hand. Lass los, was dich festhält, damit Gottes Liebe und seine Gnade dich füllen kann. Sag nicht, Jesus, schau, was ich alles habe, was ich alles gemacht habe. Sag, Jesus, ich brauche dich. Sag nicht, Jesus, hier ist mein tolles, anständiges Leben. Sag, Jesus, hier ist meine Schuld. Hier sind meine Götzen. Sei mir, dem Sünder, gnädig. Nicht, hey, Jesus, ich habe alles im Griff, sondern, Jesus, befreie mich. Darum vertraue Gottes befreiender Gnade. Was du nicht lösen kannst, das kann Gott befreien. Ja, vielleicht stehst du heute genau hier innerlich an dieser Stelle. Vielleicht lebst du nicht ohne Gott. Dir ist Glaube nicht egal, dir ist Kirche nicht egal. Du suchst ehrlich, du hast Fragen, du willst Gott. Du willst eigentlich ewiges Leben. Aber vielleicht ist da etwas, das dich festhält. Vielleicht ist da eine goldene Kette. Aber denke dran, eine goldene Kette ist immer noch eine Kette. Sie sieht schön aus, sie gibt dir Sicherheit und andere bewundern dich vielleicht deswegen, aber tief in dir weißt du, das hält mich fest. Und Jesus steht heute nicht mit dem Hammer hier, um dich zu zerstören. Er schaut dich mit liebevollem Blick an. Er will dich befreien. Und er sagt, lass los, komm nach Hause, folge mir nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du weit entfernt bist von deinem Zuhause. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben wirklich zählt. Ich weiß nicht, was du denkst über dich selbst, wenn du sagst, hey, was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn mein Lebenstraum nicht aufgeht? Dein Wert hängt nicht an deinem Abschluss. Nicht an deinem Gehaltskonto, das, was du jeden Monat drauf hast. Es hängt auch nicht an deiner Familie, obwohl Familie so toll sein kann. Es hängt nicht an deinem Erfolg. Dein Wert liegt darin, dass Gott dich sieht, dass er dich kennt, dass er sich zu dir ruft und dass er sich bei dir hat. Komm zu Jesus. Erstens, erkenne deine goldenen Ketten. Zweitens, lass Jesus an deinen wunden Punkt. Und drittens, vertraue Gottes befreiender Gnade. Ich möchte noch für uns beten und ihr dürft gerne mit Amen antworten. Ich werde mich denjenigen anschließen, die heute gespürt haben, hey, ich möchte eigentlich frei werden. Ich möchte frei werden, um Jesus nachfolgen zu können. Jesus, du siehst meine Ketten. Und ich will dir Danke sagen, Jesus, dass du deinen Finger auf meine Wunde legst. Nicht, weil du mir wehtun willst, sondern weil du mich heilen willst. Und ja, du siehst, ich schaffe es nicht, dass ich mich selbst befreie. Das Nadelöhr ist so klein, da komme ich nicht durch. Aber du kannst das Wunder vollbringen, dass selbst ein Kamel durchs Nadelöhr kommt. Herr, bei mir ist es unmöglich, aber nicht bei dir. Du machst es möglich, dass ich frei werde, dass ich deinen kostbaren Wert sehe, dass ich loslassen kann, um dir zu folgen. Danke. Danke für all diejenigen auch, die in der Nachfolge stehen, die immer wieder loslassen. Und ich möchte dich bitten, dass du kurz in dich gehst. Ich möchte ganz kurz ruhig werden. Vielleicht ein paar Sekunden, wo du einfach mal überlegst, ja, das ist wirklich dieser wunde Punkt. Der hindert mich eigentlich, dass ich Gott von ganzem Herzen lieben kann. Jesus, du hast die Gedanken gesehen. Ich bitte dich, schenke Gnade, schenke Befreiung und schenke Freude, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir eine Heimat haben. Danke, Jesus, dass du der Reiche bist, der alles für uns aufgegeben hat. Danke, dass wir deinen kostbaren Wert sehen dürfen. Amen.